Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln, denn er weidet mich auf einer grünen Aue. Er führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, so fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und du schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn, immer da. Der Psalm 23 nach Luther-Übersetzung. Ich mache jetzt mal eine ganz steile Behauptung. Wenn ich jetzt eine Umfrage starten würde, wer den Psalm innerlich mitgesprochen hat, weil er es mitsprechen konnte, da würden wahrscheinlich viele Hände hochgehen. Und ich mache noch eine steilere Behauptung, indem ich sage, wenn Menschen ganze Textpassagen aus der Bibel auswendig können, dann ist es fast immer der Psalm 23. Wenn ihr es nicht könnt, ist es nicht schlimm. Aber ich glaube erstmal ganz generell, dass es so ist. Aber warum ist das so? Warum ist das so, dass so viele Menschen diesen Psalm so verinnerlicht haben und diesen Psalm so immer wieder auch vor Augen haben? Ihr Lieben, jetzt spreche ich von mir. Wenn ich diesen Psalm höre oder spreche, habe ich in jedem Vers Bilder vor Augen. Immer habe ich sofort etwas vor Augen, was mich anspricht. Etwas vor Augen, von dem ich sage, das ist wie ein Bild auf einer inneren Leinwand, was vor mir auftaucht, wo ich merke, es spricht mich an. Für mich ist dieser Psalm auch was ganz Besonderes. Und David, der diesen Psalm geschrieben hat, 1000 Jahre vor Jesus, der verwendet hier Bilder, die uns in der Bibel immer wieder begegnen. Viele verschiedene Bilder, die an vielen verschiedenen Stellen auftauchen. Und ich würde gerne mit uns heute mal ein paar dieser Bilder betrachten, die ich ja relativ wahllos auch rausgenommen habe, ganz einfach, weil ich am Anfang angefangen habe und dann dachte, wenn ich das jetzt bis zum Ende durchziehe, ist jetzt mal morgen noch da. Also von daher ist das eine Auswahl, die jetzt nicht zwingend eine Wertung hat. Der Herr ist mein Hirte. Der Hirte. Direkt im ersten Vers verwendet David diesen Begriff des Hirten. Er verwendet ihn, um ein Bild zu zeigen. Es ist ein Bekenntnis. Ein Bekenntnis den Hörern gegenüber. Er bekennt den Hörern gegenüber, dass er, David, der selbst Hirte ist und gesalbter König David, König Israels, er bekennt, dass er selbst einen Hirten hat. Einen Hirten, dem er sich unterordnet. Einen Hirten, von dem er sagt, der meint es gut mit mir. Gott, der Allmächtige. Und Gott, dieser Hirte, der spielt im gesamten Alten Testament eine unheimlich entscheidende Rolle, auch dieses Bild des Hirten. Es ist der gute Hirte, es ist Gott, der seine Herde betreut, der seine Herde nicht ausbeutet, sondern der seine Herde sammelt, der sie weidet, der sie versorgt, der es gut mit ihnen meint, der sie verteidigt, fürsorglich sich um sie kümmert. Und genau als einen solchen Hirten bezeichnet David hier Gott. Auch indem er sich ihm vollkommen unterordnet, weil er sich sicher ist, dass er es gut mit ihm meint. Wenn wir aus unserer heutigen Sicht dieses Bild hören, dieses der Herr ist mein Hirte, dann hören wir das Jesus geprägt. Ganz stark. Dann hören wir vielleicht eine Selbstaussage Jesus. Und Jesus sagt in Johannes 10 von sich selbst, ich bin der gute Hirte. Ich bin der gute Hirte, der sein Leben lässt für seine Schafe. Ich bin der gute Hirte und ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Ich weiß, ich bin sehr Luther geprägt in den Übersetzungen, aber das ist einfach für mich die klassische Übersetzung. Unser neutestamentlicher Blick auf diese Bibelverse, die 1000 Jahre vor Christus geschrieben worden sind von David. Wenn ich das mir betrachte, dann komme ich zu dem Punkt, dass ich sage, der Psalm selbst ist mehr als nur ein Bekenntnis. Der Psalm selbst ist mehr als nur im Gebet. Der Psalm selbst ist eine Prophetie. David spricht prophetisch, vorherschauend, vorhersagend aus, dass Jesus selbst sein Hirte sein wird. Jesus, der sich für uns geopfert hat und der sich auch für David geopfert hat. Der Herr ist mein Hirte. Und er weidet mich auf einer grünen Aue. Eine grüne Aue. Was habt ihr für ein Bild vor Augen, wenn ihr an eine grüne Aue hört? Das ist jetzt keine. Ne? Also ihr dürft tatsächlich antworten. Ist das eure grüne Aue, die ihr seht? Ja? Sieht jemand eine andere grüne Aue? Mich würde das jetzt einfach mal so interessieren. Mehr so mit Bach dazwischen, okay. Flacher, nicht so hügelig, das ist auch einfacher zum Hoch- und Runterkommen, wenn es nicht so hoch ist, ne? Ja. Aber sonst schon so ein bisschen so, oder? Also, wenn ich dieses Thema höre, die grüne Aue, dann habe ich so bauchnabelhohes Gras, was sich so hin und her wiegt. Hoppelhasen. Ein kleines blökendes Lamm. Sowas in der Art. Das geht mir durch den Kopf, wenn ich die grüne Aue höre. Jetzt zerstöre ich euer Bild. David hatte was ganz anderes vor Augen. David hatte das mit Sicherheit nicht. Dieses Bild, was wir haben, ist typisch mitteleuropäisch. Das gab's da nicht, wo David gelebt hat. Wir reden von einer Wüstenlandschaft. Steine, heiß, trocken. Ja, der Jordan schlängelt sich da durchs Tal, aber die Regel ist, es ist heiß und trocken. Und wenn David von einer Aue spricht, ich habe mich da tatsächlich ein bisschen belesen, weil ich das auch falsch im Kopf hatte. Wenn David von einer Aue spricht, dann spricht er davon, dass er sagt, wir haben Berghänge und selbst in dieser absolut trockenen Gegend sammelt sich an diesen Berghängen der Tau. Und da wächst dann Gras, ganz klein, ganz wenig. Und die Schafe, die können nicht hingehen und können alles da wegfressen, sondern die können hier mal ein Helmchen zupfen, dann müssen die 3 Meter weiter, da können sie da ein Helmchen zupfen. Eigentlich, wenn man das aus der Ferne betrachtet, sieht das aus, als ob sie Steine fressen. Aber nein, sie fressen überall ein Helmchen. Und sie werden satt. Der Hirte hat die Aufgabe, die Herde dorthin zu führen, in seiner Weisheit, wo Gras wächst. Das ist tatsächlich eine Aue, von der David spricht. Nicht das. Er meint eine grüne Stelle in den Bergen. Jetzt können wir uns die Frage stellen, ja, warum wird das dann jetzt hier mit Aue übersetzt und so weiter und so fort? Ich kann es euch nicht sagen. Ich weiß es einfach nicht. Aber tatsächlich habe ich das bei mehreren Alttestamentlern nachgelesen, die gesagt haben, das geht nicht um die Aue, wie wir sie stehen, sondern um kleine grüne Wiesen. Warum aber? Warum diese kleinen grünen Wiesen und nicht dieses Übermaß, dieser Überfluss? Ich glaube, wenn wir uns die Bibel anschauen, dann sehen wir an vielen Stellen, dass es nie um Überfluss geht. Wenn ihr euch mal die Mühe macht, Bibelstellen nachzuschlagen, in denen es um Überfluss geht, dann wird dieses Wort immer oder fast immer, muss ich sagen, in einem Zusammenhang verwendet, der negativ ist. Die Toren leben im Überfluss. Und es gibt wenige Stellen, in denen Überfluss positiv bewertet wird. Und das sind die Stellen, in denen es um Segen geht. Dass wir im Überfluss gesegnet werden. Und eine Stelle, die mir ganz besonders nahegegangen ist, ebenfalls von Jesus eine Aussage: Ich bin der gute Hirte und ich bringe Leben in Überfluss. Es geht also nicht darum, viel zu haben, sondern es geht darum, Leben zu haben. Das wahre Leben. Nicht materielle Güter, sondern ewiges Leben. Und der gute Hirte, er führt mich zum frischen Wasser. Jetzt versetzen wir uns nochmal in so ein Schaf hinein. Den ganzen Tag sind wir in einer heißen, kargen Gegend unterwegs gewesen. Uns klebt die Zunge am Gaumen. In etwa vielleicht verstehen wir das so, wie wenn wir eine ganze Handvoll Salzstangen gleichzeitig essen. Und wir brauchen dringend Wasser. Doch woher nehmen in diesem Ödland? Ich muss mal was trinken. Die Schafe der Herde sind darauf angewiesen, dass ihr Hirte ihnen den Weg zum Wasser weist. Sie sind auf die Führung ihres Hirten angewiesen. Sie sind darauf angewiesen, dass der Hirte es gut mit ihnen meint. Und sie sind darauf angewiesen, dass er sie an die richtige Stelle führt, damit sie trinken können. Wieder ist diese Abhängigkeit vom Hirten da. Und doch kommt dieser Durst immer wieder. Und auch hier sagt Jesus etwas anderes. Denn Jesus sagt, ich kann euch Wasser geben, damit ihr nie wieder Durst habt. Wasser, das in euch zu einer Quelle wird, die ins ewige Leben führt. Steht im Johannes 4. David spricht davon, dass der Hirte, dass der Herr ihn zum frischen Wasser führt, zu einem Ruheplatz am Wasser. Und bei Jesus scheint es so, als ob er sagt, ich bin dieser Ruheplatz. Und ich kann dir das Wasser geben. Es ist toll, wenn du auf der Suche nach dem Ruheplatz bist. Aber ich will dir noch viel mehr geben. Ich gebe dir Wasser, was ewiges Leben bringt. Und plötzlich kommen wir in dem Psalm an einen Vers, der einen Blickwechsel bringt. Das finstere Tal. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Ich weiß nicht, was ihr für Bilder habt, wenn ihr an das finstere Tal denkt. Aber ich glaube, dass jeder von uns sein eigenes finsteres Tal im Leben kennt und vor Augen hat. Eine Zeit im Dunkeln. Eine Zeit im eigenen Leben, wo ihr vielleicht das Gefühl hattet, kein Licht mehr zu sehen. Zeiten der Trauer. Lebensabschnitte, die nur sehr wenig mit Freude gespickt waren. Auch David kannte genau diese Lebensabschnitte. Wenn wir uns mit seiner Geschichte befassen, dann können wir das sehr, sehr deutlich nachlesen und nachempfinden. David, der sich selbst ins Abseits manövriert hat. David, der sich verstecken musste, weil er verfolgt worden ist. David, dem nach dem Leben getrachtet wurde. Das sind dunkle Zeiten. Und doch gibt es hier noch einen zweiten Perspektivwechsel. In diesen finsteren Zeiten, von denen David hier spricht, ändert sich etwas im ganzen Psalm. Die ersten drei Verse, da geht es um ein Bekenntnis. Da geht es um er. Der Herr ist mein Hirte. Es geht um das Er. Er wird mich weiden. Er führt mich zum frischen Wasser. Und in dieser dunkelsten Stunde, in dem Moment, als er sich damit beschäftigt, wandelt sich die Ansprache auf Du. Denn jetzt sagt er, Du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl. Da geht es nicht mehr um die anderen, die es hören. Nicht mehr um er ist mein Hirte und so weiter und so fort, sondern jetzt geht es um die Beziehung. Es geht um die Beziehungsebene zwischen David, dem Psalmisten, und seinem Herrn selbst. Da, in diesem dunklen Tal, im Angesicht des Todes, wurde für David das Er zum Du. Und da ist es, dass er eine Beziehung proklamiert mit seinem Herrn, mit seinem Gott. Und ihr Lieben, ich glaube, dass es den meisten von uns auch so geht. Wenn wir dunkle Zeiten erleben in unserem Leben, bauen wir eine Beziehung zu unserem Herrn auf. Das heißt jetzt nicht, dass jeder dunkle Zeiten erleben muss, um eine Beziehung zu seinem Herrn aufzubauen. Aber ich glaube, das Sprichwort, was der Volksmund so lehrt, Not lehrt beten, hat durchaus seine Berechtigung. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, vor einiger Zeit, also das ist schon ein paar Jahre her, da gab es mal so ein ganz großes Grubenunglück in Chile, wo 33 Bergleute verschüttet waren. 17 Tage lang abgeschnitten von der Außenwelt. 17 Tage. Nach 17 Tagen war das erste Mal das Kontakt zu denen getroffen. Da wurde ein Schacht gebohrt, die konnten versorgt werden und so weiter und so fort. Und einer dieser 33 Kumpels, die da rauskam wieder, hat in einem Interview gesagt, ich habe vorher nie gebetet. Aber da, in dieser Grube, in diesem Unfall, habe ich Gott kennengelernt. Da habe ich zu Gott gefunden. Und es war nicht der Einzige, dem es da so gegangen ist. Es waren mehrere. Aber er hat es zum Ausdruck gebracht. Und so wie David im tiefsten Tal in seiner Dunkelheit eine Wende erlebt in seiner Beziehung, so erleben wir die auch. Oder wir können sie erleben. Ganz egal, wie dunkel oder wie festgefahren oder wie scheinbar aussichtlos eine Situation ist, wir dürfen uns immer wieder bewusst machen, dass wir eine Beziehung zu unserem lebendigen Gott haben dürfen. Und in dieser Dunkelheit, die auch wiederkommen kann und wahrscheinlich auch wird. Es werden immer Situationen geben, es wird immer Situationen geben, in denen es uns nicht gut geht. Und in diesen Situationen, da können wir bekennen, du bist bei mir. In einem Streit mit Mitmenschen können wir bekennen, du bist bei mir, mein Gott. In der Verfolgung können wir bekennen, du bist bei mir. In Krankheit und in Trauer, du, mein Gott, bist bei mir. Paulus hat es auf den Punkt gebracht, wenn er sagt, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, noch Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Gewalten noch Höhen oder Tiefe oder irgendeine andere Kreatur können uns scheiden von der Liebe Gottes in Christus Jesus zu unserem Herrn. Nichts kann mich trennen von meinem Gott. Nichts, aber auch gar nichts. Und ihr Lieben, lasst uns das bewusst mitnehmen. Lasst uns das bewusst mitnehmen. Jeder dunkle Tag und jede dunkle Nacht, so dunkel sie erst sein mag, bringt einen neuen Tag hervor, an dem wieder Licht leuchtet. Amen.